Zunächst mal ist Urlaub doch was, was mit ganz vielen positiven Assoziationen verbunden ist, was im Gegensatz zur Welt der Arbeit darzustellen scheint, was mit Reisen verbunden ist, mit viel Zeit haben, mit Ausschlafen, mit schöne Dinge tun, alle mit allen möglichen Dingen tun, die man im normalen Alltag nicht tun kann, weil man keine Zeit dafür hat. Das sind erstmal so die spontanen Assoziationen, denke ich, die mit Urlaub verbunden sind. Und trotzdem, wenn man sich Urlaubsangebote anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Urlaube häufig verbracht werden, das ist doch in vieler Hinsicht auch ganz ähnlich, wie die Arbeit, das Arbeitsleben abläuft, wie also der Alltag auch sonst abläuft. Also ein Urlaub, der in hohem Maße durchgeplant ist, ein Urlaub, der dann mit anderen Aktivitäten zwar angefüllt ist, aber mit Aktivitäten, etwa sportlichen, die dann mit genauso viel Einsatz, mit genauso viel Leidenschaft, mit genauso viel Kraftaufwand betrieben werden, wie ansonsten das, was man im Büro oder sonst wo auf seiner Arbeit tut. Also es gibt da eine, denke ich, strukturelle Verwandtschaft zwischen dem, wovon man Urlaub macht und dem, was man im Urlaub macht. Ja, man muss sich gewissermaßen dazu zwingen oder kriegt das dann ja auch von allen möglichen Coaches und Ratgebern gesagt, dass man doch gefälligst auch solche Auszeiten zu nehmen habe, und zwar zu nehmen habe, damit man anschließend wieder umso besser und produktiver sein mag. Da gibt es doch etwas, was den Urlaub einerseits zu dem ganz anderen des Alltags macht und auf der anderen Seite ist dieses ganz andere in mancher Hinsicht doch dem Alltag auch sehr ähnlich und der Alltag ragt in dieses andere mit hinein. Das steht in den allermeisten Arbeitsverträgen ganz konkret drin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet sind, in ihren Erholungsurlaub, ihre Urlaubszeiten auch zur Erholung zu verwenden. Das ist also gewissermaßen ein Auftrag, den der Arbeitgeber einem mitgibt, wenn er uns in den Urlaub schickt. Das ist eine Art Aufforderung, die muss einem ja gar nicht nochmal explizit gesagt werden. Das ist ja etwas, was man als Bedürfnis längst verinnerlicht hat, dass man so etwas wie Urlaub braucht. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich, dass wir unser Jahr so aufteilen und dass das für alle mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass es halt so und so viele Wochen im Jahr gibt, in denen man arbeitet oder studiert oder in die Schule geht und dass es dann eben, naja, die 30 oder 28 Tage Urlaub gibt, auf die man dann auch tariflich Anspruch hat und in denen man dann auch, wenn man sich's erlauben kann, in den Urlaub fährt, ob nun weit oder nah. Also diese Aufteilung des Jahres in Urlaub hier, Arbeitszeit dort, das ist etwas, was ja auch erst eine relativ junge Geschichte hat und eine Geschichte, die, denke ich, doch zeitlich sehr parallel auch mit dem Aufstieg kapitalistischer, industrieller Arbeitsformen einhergeht. Vielleicht muss man auch sagen, dass diese Erfindung so ähnlich wie auch die Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, die ja für dieses industrielle Zeitalter auch sehr kennzeichnend ist, dass man eine 40-Stunden- oder meinetwegen auch eine 35-Stunden-Woche hatte, dass klar ist, wann morgens die Arbeit beginnt und wann nachmittags die Feierabendglocke klingelt und man dann nach Hause geht, dass also diese Arbeitszeit und Freizeit genauso strikt getrennt sind, wie das jetzt für die Arbeitszeit und die Urlaubszeit gilt. Das ist ein Modell, was lange Zeit sehr prägend gewesen ist und in gewisser Weise auch noch immer sehr prägend ist, aber was doch an verschiedenen Ecken und Kanten auch an zu bröseln fängt, nicht mehr so unhinterfragt gilt. Genauso wie diejenigen, die in Projekten arbeiten oder die am Computer arbeiten, ihre Arbeit auch mit nach Hause nehmen und abends auch spät nochmal eben die Mails checken und beantworten. Also diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit in der Weise sich nicht auflöst, aber doch durchlässiger wird, dass die Arbeit immer mehr auch in den Freizeitbereich hineindringt. So ähnlich wird man das vermutlich auch für den Urlaub beobachten können.
Urlaubszeit, Zeit für den einen oder anderen Gedanken, zumindest zur Ambivalenz dessen, was man Urlaub nennt. Glückwunsch an dieser Stelle, wenn Sie einen haben in diesen Tagen. Denn es gibt nicht wenige Menschen und immer mehr Menschen, so mein Eindruck, die gar nicht mehr in das Vergnügen kommen, Urlaub zu haben, weil selbst dort im Urlaub alles Dienst ist. Das hat ja Ulrich Bröckling eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Man spricht in diesen Tagen von der Aufhebung der Trennung zwischen Dienst und, naja, Freizeit. Dienst und Schnaps, hat man früher gesagt. Das bedeutet dummerweise nicht, dass alles Schnaps ist, also alles irgendwie schön betäubend, sondern dass scheinbar derzeit alles Dienst ist. Kriegt man zum Beispiel mit beim Penetranten angeduzt werden im Privatradio. Das bedeutet nicht, dass uns das Privatradio besonders lieb hat. Ich bin im Privatradio scheißegal. Sie sind im Privatradio scheißegal. Wir sind im Privatradio scheißegal. Warum erzähle ich das? Weil wir uns hier beschäftigen wollen in den nächsten Minuten mit etwas anderen Formen des Radios. Und das hat mit Walter Benjamin etwas zu tun. Vorher eine historische Aufnahme aus den späten 20er Jahren.
Da sag her, da ist ja ein Karussell. Bitteschön, ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet.
Eine Fahrt kostet 5 Pfennig.
So, und da muss man danach raus?
Ja, natürlich, dann muss man raus.
Aber wenn ich mich in ein Schiff setze?
Musst du auch raus.
Aber auf einen Elefanten, da kann ich doch drum bleiben.
Da musst du für 2 Karten bezahlen.
Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus.
Also, wie lang willst du denn fahren?
Ja, ich hab doch so ein Stindl.
Dann musst du halt 9 Billets nehmen.
So, und was könnte das kosten, Herr Nachbar?
9 mal 5 täte das kosten, scheint mir.
Aha, 9 mal 5. Aha, Herr Nachbar, aha.
Na, woran fehlt's denn?
Ja, ich möchte was heute aufschreiben. Na,
bitte schön, bitte sehr.
Ja, was steht denn da am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar?
5 mal 9 ist 45, stimmt's?
45, ja, 45. Das schreibe ich mal auf, da fange ich mit einem V an.
Schreiben Sie doch ganz einfach 4... Und 5?
Ja, die 4. Das habe ich schon mal gewusst, wie man 4 schreibt.
Also bitte schön, ich schreibe es Ihnen vor. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss noch einen von oben nach unten, macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3.
4.
3,
also passen Sie mal auf, passen Sie auf. Ein Strich und noch ein Strich und noch einer. Macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3, sage ich.
4, sage ich Ihnen. Also drei. Wenn ich Ihnen doch sage, dass das eine 4 ist, haben Sie denn nichts in der Schule gelernt?
Jawohl, mein lieber Herr, das könnte nur so passen, die Leute zu frotzeln. Erst haben Sie gesagt, ein Strich, dann haben Sie gesagt, noch ein Strich und dann sagen Sie zuletzt noch einmal einen. Das macht 3. Das werden Sie gleich sehen, wie das 3 macht. Eine Watschen und noch ein Watschen. Und noch ein Watschen. So, das macht 3 Watschen. So, den hätten wir das Rechnen nochmal ausgetrieben.
Zwischen 1927 und 1933, also in den 6 Jahren, in denen die Weimarer Republik untergegangen ist, da hat Walter Benjamin knapp 80 Radiosendungen produziert. Diese sind seit ein paar Tagen gesammelt veröffentlicht worden. Auch deswegen reden wir an dieser Stelle über Walter Benjamin. Es gibt Sendungskonzepte, Hörspielmanuskripte, ähnliche Texte von ihm. Und einen Überblick erstmal gibt Sabine Schiller-Lerck über die Radioarbeit von Walter Benjamin.
Zum ersten Mal stand er 1927 vorm Mikrofon in Frankfurt und hat wahrscheinlich eher einen verschriftlichten Bericht über junge russische Dichter einfach vorgelesen. Und dann auf dem Rückweg von Paris das gleiche noch einmal über die Stadt Paris. Dann aber, sein Freund Ernst Schön war eben von Anfang an ein Rundfunkmann, ist wirklich mit der ersten Stunde in Frankfurt dabei gewesen und hat natürlich eine Vorstellung von diesem Medium entwickelt. Und er hat großen Einfluss auf die Medienarbeit Benjamins gehabt und was alles dieses Medium leisten kann und dieses rein akustische, nicht die Möglichkeit zu haben, etwas nochmal nachzulesen, sondern wirklich im Augenblick des Sprechens, so wie wir das jetzt machen, diese Live-Situation, das war ja die einzige Möglichkeit, wirklich Radio zu hören. Und daraufhin hat er natürlich sehr viel verändert auch und hat eine eigene Methode entwickelt, hat sich eingelassen auf dieses neue technische Medium.
Am Samstag hätte man Walter Benjamins Geburtstag feiern können, den 125. Da wäre er nämlich 125 Jahre alt geworden. Allerdings ist die Frage, ob solche komischen Jubeldaten nicht eher was sehr Zweifelhaftes haben, zumal die Umstände des Todes von Walter Benjamin 1940. Sehr elende Umstände auf der Flucht vor den Deutschen hat er sich umgebracht. Diese Umstände kommen einer solchen Jubelnummer vielleicht ein bisschen in die Quere. Walter Benjamin gilt heute als einer der bedeutendsten Kritiker und Philosophen des 20. Jahrhunderts, der, das haben wir eben schon auch gehört, das junge Medium Radio versucht hat, als Sprachrohr zu nutzen, um die ein oder anderen klugen Gedanken zu verbreiten und die Art und Weise, wie er seine Sendung gestaltet hat. Da merkt man schon, es geht darum, denjenigen, die es hören, die anzustiften, selbst ein bisschen zu denken, selbst, wenn man so möchte, Philosophen zu werden. Nun ist vor ein paar Wochen im Surkamp Verlag ein Band erschienen zu Walter Benjamins Rundfunkarbeiten. Thomas Küpper und Anja Nowak haben das herausgebracht und Thomas Küpper hören wir.
Mir wurde auch jetzt bei dem Projekt erstmal klar, dass solche Ausgaben immer auf ganz vielen Vorabentscheidungen beruhen. Ich dachte vorher immer, ja, wenn ich eine Ausgabe von einem bekannten Verlag in der Hand habe, dann habe ich ja jetzt zuverlässig einfach den Text und kann den lesen. Und jetzt ist mir erstmal klar geworden, wie sehr das von den Entscheidungen der Herausgeberinnen und Herausgeber immer abhängt. Und unser Ziel war es, Benjamins Rundfunkarbeiten so zu geben, dass man sieht, es sind keine Lesebuchtexte, sondern die sind in die damalige Rundfunkpraxis eingelassen gewesen. Benjamin hat sie vor der Sendung nochmal schnell ein bisschen korrigiert, handschriftlich und so weiter. Und wir wollten das alles zeigen, das alles mit in der Ausgabe abbilden. Das waren Sendungsskripte und keine Lesebuchtexte.
Ich habe gerade ja mit Frau Schiller-Lerck sprechen können, die Ihnen auch bekannt sein dürfte. Und die hat ja ihre Arbeit 1984 abgegeben. Das ist ja schon eine ganze Ecke her. Ich habe mich jetzt gefragt, was vielleicht sich von Schiller-Lercks Arbeit, jetzt mal abgesehen von der Form, ne, dass sie ein Sammelband rausgeben, aber so was die Dokumentenlage vielleicht angeht, also was sich so signifikant unterscheidet. Frau Schiller-Lerck hat vorhin gesagt, damals kam das so ein bisschen in Mode, Literatur im Rundfunk zu betrachten. Ist das Mode, sich mit Benjamin und Radio gerade zu beschäftigen? Oder was ist seit den 80ern passiert? Ja, und wie kam es jetzt zu dieser Neuveröffentlichung?
Ja, es war lange Zeit ein sehr vernachlässigtes Thema. Es war eine ganz vernachlässigte Facette von Benjamins Wirken und Werk. Lange Zeit wollte man in Benjamin nur immer den Philosophen sehen, so den Grübler, der sich scheinbar gar nicht mit den Menschen in der Gesellschaft in populären Medien auseinandergesetzt hat und mit denen im Dialog war. Also scheinbar so der Denker für philosophisch-esoterische Schriften geradezu. So wollte man ihn oft sehen. Und man hat dann eben einiges einfach ausgeblendet. Diese Rundfunkarbeiten wurden dann ausgeblendet lange Zeit. Und da hat Schiller-Lerck bahnbrechend etwas geleistet als Pionierin der Forschung. Und dass sie das endlich mal in den Blick genommen hat, diese Facette seines Wirkens. Und dann kommt noch was hinzu. Man muss auch sehen, dass Benjamins Rundfunkarbeiten erst heute so richtig entdeckt werden, aber sie sind immer noch, behaupte ich mal, bis heute sehr vernachlässigt. Wenn man mal schaut, wie wenig sich die Wissenschaft damit befasst hat, oder ein anderes Beispiel, Benjamin hat mit seinem Freund Wilhelm Speyer, ein früher mal sehr berühmter Autor in der Weimarer Republik, an populären Boulevardtheaterkomödien mitgeschrieben. Und das wird kaum berücksichtigt in der Forschung. Also die sind auch erst vor kurzem mal erschienen, diese Gesellschaftskomödien von Speyer in Zusammenarbeit mit Benjamin. Damit hat sich niemand bisher so richtig befasst. Man wollte immer nur den Grübler Benjamin sehen und nicht diesen Bereich des Populären, sich mit den Menschen auseinandersetzt und mit denen spricht.
Ja, nun sind zwei dicke Bände erschienen zu den Rundfunkarbeiten von Walter Benjamin, der 125 Jahre alt geworden wäre in diesen Tagen. Und diese Bände präsentieren einen durchaus heiteren, einen experimentellen, einen ja fast schon provisorischen Walter Benjamin. Wie gesagt, zwischen 1927 und 1933 hat er gearbeitet, vor allem für den Frankfurter Sender, auch für den Südwestsender, und hat immer wieder die Notwendigkeit betont, warum er das macht. Er musste einfach seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Es gibt Hörspiele, es gibt Vorträge und all diese sind sehr dialogisch aufgebaut. Also es geht nicht darum, dass jemand, so wie ich jetzt, verkündet, sondern es geht eher experimentell zu. Es geht um Alltagssprache, es geht um Märchen, Sagen, Anekdoten und fast schon Kolportiertes, die immer wieder aufgegriffen werden, die zitiert werden, das Ganze nicht herablassend, sondern ja, voller Respekt auch vor denen, die das hören, also den Adressaten. Vor allem Kinder, also Fachleute für eine ganz andere Sicht der Welt. Man kann also, wenn man möchte, mit Walter Benjamin in den 20er Jahren eintauchen in eine doch irgendwie auch versunkene, irgendwie auch wunderbare Welt.
Das macht dann, glaube ich, Spaß, da reinzugucken, wenn man einmal in die damalige Rundfunkwerkstatt schauen will. Also wem es Spaß macht, zu schauen, wie damals in der Weimarer Republik mit ganz strengen Vorgaben für den Rundfunk, also damals wurde der Rundfunk ja sehr kontrolliert von der Politik, ne? Und wie hat dann jemand, der das Möglichste trotzdem rausholen wollte aus dieser Praxis im Sinne seines Anspruchs, wie hat der gearbeitet? Wen das interessiert, wenn man so in die Werkstatt eines Rundfunkmachers gucken will, der sollte dann in unsere Edition, oder die natürlich sollte dann in unsere Edition reingucken, dann kann man nämlich sehen, wie da konkret gearbeitet wurde, wie so eine Praxis damals aussah.
Ja, soweit Thomas Küpper, der nun zusammen mit Anja Nowak die Rundfunkarbeiten von Walter Benjamin herausgebracht hat. Leider muss man an dieser Stelle sagen, nur schriftlich, man möchte das alles sehr gerne hören. Es gibt ein paar überlieferte Sachen im Deutschen Rundfunkarchiv, wir haben vorhin schon mal was gehört. Die Frage, die man da vielleicht hat, ist, ob die Experimente, die er da gemacht hat, denn heute noch aktuell sind oder ob es eher ja, so ein akademisches Aufbereiten von etwas noch nicht Veröffentlichten von Walter Benjamin ist. Denn Walter Benjamin hat selbst im Jahr 1930 relativ klar gesagt, worum es sich beim Rundfunk handelt. Zitat, der wahre Grund für den Bau dieser Sender ist politisch. Man wünscht, weitreichende Propagandainstrumente für den Kriegsfall zu haben. Und genau das ist dann ja tatsächlich auch eingetreten. Der Rundfunk wurde zum Apparat des Nationalsozialismus, also umgewandelt zum nationalsozialistischen Volkssender und Volksempfänger. Und da kann man sich natürlich fragen, was für ein Potenzial hat dieses Medium noch? Kann man auch nachlesen. Versuche von Walter Benjamin, seine Rundfunkarbeiten, insgesamt über 1500 Seiten. Band 9 aus dem Nachlass von Walter Benjamin gibt es sicherlich auch sehr bald schon in der einen oder anderen Bibliothek, denn auch das muss man sagen, es ist nicht ganz billig, sich mit den Rundfunkarbeiten von Walter Benjamin zu beschäftigen. Dennoch sehr schön, dass zum 125. Geburtstag von Walter Benjamin eine sehr aufwendige Edition erschienen ist und fragt, wie aktuell das denn noch ist. Und mit diesem ausführlichen Hinweis zu den Rundfunkarbeiten Walter Benjamins waren Sie das. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben für diese Woche.